Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Professor Dr. Harald Schaub. Hallo.
Ja, hallo, grüß Sie. Ich freue mich auch hier zu sein, Frau Ganske, und bin ganz gespannt auf unsere Diskussion.
Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir sind auf Sie aufmerksam geworden über einen Kollegen von der Berufsgenossenschaft auf einer gemeinsamen Veranstaltung, die wir gestaltet haben. Und der hat uns ein Paper mitgegeben. Das sagt hier der Professor Schaub, der macht ganz tolle Sachen zum Thema auch menschliche Fehler und der Einfluss von Menschen auf auch Schadensereignisse. Und und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind und wir heute mal über dieses tolle Thema sprechen können. Sie sind Privatdozent und Diplompsychologe als außerplanmäßiger Professor seit 2005, auch externes Fakultätsmitglied damit und sind dabei eben auch ganz, Leiter der Akademie, haben Sie gesagt, ne? Leiter der Akademie bei der IABG. Was macht das IABG?
Die IABG, also dieses Akronym, steht für Industrieanlagenbetriebsgesellschaft. Das war auch die Gründungsidee in den 60er Jahren der IABG. Wir sind damals als bundeseigenes Unternehmen gegründet worden, um genau das zu tun, Industrieanlagen, großtechnische Industrieanlagen zur Verfügung zu stellen, vor allen Dingen für die Raum- und Luftfahrt, damit die dort ihre Tests machen können, Turbinen und so weiter. Und das ist auch immer noch unsere Funktion. Wir sind allerdings in den 90er Jahren vollständig privatisiert worden, machen immer noch relativ viele Aufträge für Regierungsstellen, die alle im weitesten Sinne damit zu tun haben, dass wir Technik testen, Satelliten testen, militärische Fahrzeuge testen, Flugzeuge testen, Autos, auch kleinere Werkstücke, Motoren. Manchmal testen wir auch Kühlschränke und nicht so sehr, ob der Kühlschrank kühlt, sondern ob der beispielsweise beim Transport kaputt geht. Also wir haben so große Maschinen, wo sie Sachen runterfallen lassen können, wo sie Sachen wackeln können, shakern können, bis hin in Norddeutschland haben wir ein Testfeld, wo wir auch Sachen ansprengen können, eben für militärische Fragen. Und das ist die Rolle der IABG. Wir sind ungefähr 1000 Personen in Ottobrunn bei München. Und die Akademie ist eine meiner Aufgaben dort. Ich bin dort dann zuständig da, wo Mensch auf Technik trifft. 2005 bin ich zur IABG gekommen, weil man gemerkt hat, dass wenn Sie ein System technisch testen, dass das System vielleicht perfekt oder gut sein kann, gut funktionieren kann, aber wenn die Menschen das nicht bedienen können, weil es zu komplex ist oder wenn sie es nicht bedienen wollen, weil irgendwie motivational eine Sperre ist oder wenn Dinge eingebaut sind, wo man sagt, das ist bar jeder intuitiven Bedienung, dann haben sie eben ein Problem. Es muss nicht immer zum Unfall kommen, es kann auch eine reine, einfache Ineffizienz sein, aber jedenfalls, das hat man eingesehen. Damals haben wir eben den ganzen Bereich Human Factors bei der IABG aufgebaut. Und immer dann, und das ist halt sehr häufig, wenn diese Technik, die wir testen, auch bedient werden muss, gewartet werden muss, gepflegt werden muss, gereinigt werden muss, auch auf der Ingenieurseite, also auch entwickelt werden muss, dann bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen da und wir schauen uns an, wie diese Schnittstelle, also dieses sogenannte Human-Machine-Interface funktioniert, ja.
Okay, es hört sich an wie ein riesiger, großer Spielplatz.
Ja, ein bisschen. Ja, wenn Sie mal Zeit haben, besuchen Sie uns in Ottobrunn.
Oh ja, gerne.
Es ist besonders spannend, wenn wir gerade einen großen Test haben, nicht, wo man gerade so sieht, wie ein Satellit getestet wird oder wie große Teile von Flugzeugen. Also wir testen auch Flugzeuge, also typischerweise testen Sie Flugzeuge segmentweise, aber wir haben den A400M, also den Militärflieger, und den A380 in voller Größe getestet. Das ist schon sehr spannend, wenn so ein Großflugzeug da an der Halle steht und überall irgendwelche Hydraulik und sonstige Maschinen an diesem Teil zerren und rütteln und wackeln um eben, das ist so der Sinn dieser Sache, ein Flugprofil in verkürzter Zeit zu überprüfen, zu schauen, welche Probleme treten auf, wie kann man diese Probleme bewältigen. Ja.
Ja, das klingt schon auf jeden Fall atemberaubend, mal anzuschauen. Das nutze ich, glaube ich. Da komme ich auch rum, wenn ich in München mal bin. Ja, wir wollen heute ja so ein bisschen über die Rolle des Faktors Mensch auch sprechen und vor allen Dingen aber eben auch vielleicht dann darüber sprechen, ich sage das jetzt mal so platt, wenn der Mensch vielleicht nicht funktioniert oder wenn es vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich in der Ursprungsidee fürs Funktionieren vorstellen. Was ist denn aus Ihrer Sicht menschliches Versagen? Wo spielt es dann auch eine Rolle?
Wo spielt es eine Rolle? Es spielt immer da eine Rolle, wo Menschen durch ihr Denken, Handeln, Entscheiden, Tun Sachen bewirken, also in der Steuerung einer Maschine, beim Fliegen eines Flugzeuges, in einer Leitwarte, beim Steuern einer großtechnischen Anlage, natürlich auch zu Hause in der Küche beim Kochen von Nudeln, nicht? Weil die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen sind immer die gleichen. Ja? Deswegen arbeite ich auch in verschiedenen Industrien, weil die Spezifika der Industrie, ist es jetzt nun chemische Industrie, Anlagen, Militär, Luft- oder Raumfahrt, die sind natürlich sehr verschieden, darauf muss man Rücksicht nehmen. Aber die Menschen, die darin handeln, sind immer die gleichen Menschen. Die funktionieren nach bestimmten psychologischen Gesetzmäßigkeiten, die Psychologie, die kognitive Psychologie in den letzten Jahrzehnten eben erforscht und erarbeitet hat. Und menschliches Versagen tritt eben dann ein, wenn, so wie Sie gesagt haben, nicht an einer bestimmten Stelle eine Erwartung ist, du sollst hier aufmerksam sein, du sollst, wenn hier irgendetwas passiert, diese Aktion durchführen. Wenn das dann nicht passiert, wenn es falsch passiert im Sinne, es wird eine andere Aktion durchgeführt, ist gar nicht passiert, zu spät passiert, dann sprechen wir von menschlichem Versagen. Es ist manchmal tatsächlich so, dass Menschen nicht funktionieren im Sinne von, er tut plötzlich etwas, was einfach nicht passt, weil das nicht seinem Training entspricht, seiner Erfahrung entspricht. Aber es ist meistens eher ein Nichtpassen zwischen dem, was erwartet wird in der Situation und dem, was Menschen leisten können. Wenn sie eben, ich mache mal ein Beispiel, ermüdet sind und keine Zeit haben, auf Toilette zu gehen und irgendwie eigentlich jetzt sich hinlegen wollen oder eine Tasse Kaffee trinken wollen und die dann Höchstleistung erbringen sollen. Oder wenn sie, was wir heute immer mehr haben, an einem Arbeitsplatz sitzen, wo sie auf dem Computerbildschirm starren, dort ist eine Lampe, die leuchtet grün und sie sollen dann nur reagieren, wenn die auf rot schaltet. Und das passiert halt nur alle paar Stunden oder alle paar Tage oder vielleicht auch nur zweimal im Jahr, dann sind sie vielleicht nicht ganz so aufmerksam, weil sie vielleicht schon eingeschlafen sind oder eingenickt sind. Das heißt also, es gibt ganz viele Situationen, wo das menschliche Versagen nicht im Sinne eines technischen Versagens, also die Maschine geht kaputt oder der Mensch geht kaputt oder macht eben nicht das, sondern wo die Passung zwischen dem, was wird erwartet und dem, was sind Menschen fähig zu leisten, kognitiv zu leisten, motivationell zu leisten, von der Aufmerksamkeit her zu leisten, auch ganz häufig von der Kommunikation her zu leisten, wenn das nicht funktioniert, nicht? Und wenn diese Passung nicht stattfindet, dann sprechen wir gern von menschlichem Versagen. Ich meine, der Ausgangspunkt, warum ich mich damit beschäftigt habe, also rein wissenschaftlich komme ich eigentlich eher so aus der Ecke Problemlösepsychologie. Wir haben uns damit beschäftigt, wir beschäftigen uns wissenschaftlich damit, wie Menschen ja Probleme bearbeiten, Probleme lösen, gerade wenn es komplex ist, im Sinne von, man kann nicht alles durchschauen, man kann nicht alles machen, man kann nicht alles verstehen. Und da war dann die Nähe zur Frage, was passiert eigentlich unter Arbeitsbedingungen, gerade wenn es eine etwas komplexere Technik ist, war der Schritt sehr nah. Und die Statistiken, die werden Sie auch kennen, sind da eben doch relativ eindeutig. 80% der Ursachen bei großtechnischen Fehlern oder großtechnischen Unfällen sind eben direkt oder indirekt menschliches Versagen.
Ja.
Und die 20%, die übrig bleiben, nicht? Kann man jetzt überlegen, wo die herkommen. Das ist Technik, das ist Organisation, das sind Prozesse. Und
wer hat die gemacht?
Sie wissen, wie eine Root-Cause-Analyse passiert. Wer macht Technik, wer macht Prozesse? Ja. Sind natürlich auch wieder Menschen, nicht? Sind halt vielleicht andere Menschen, sind nicht die Operateure vor Ort, sind nicht die Piloten, sind nicht die Anlagenfahrer. Ist dann vielleicht eher das Management oder sind die Entwickler? Manchmal muss man leider auch sagen, diejenigen, die Richtlinien und Normen definieren, ja, manchmal werden die auch, wie wir gerne sagen, designed to fail gemacht, dass man eigentlich von vornherein sagen kann, das kann nicht funktionieren. Ja. Aber das ist, Das ist der Bereich menschliches Versagen, ja.
Was ist denn, jetzt haben Sie gerade, waren so viele Punkte drin. Ich fange mal bei dem einen Punkt an, bevor ich den vergesse. Jetzt haben Sie gesagt, Menschen haben unterschiedliche Lösungsansätze, auch mit Problemen umzugehen. Welche Problemlösungstypen gibt es denn? Weil Probleme haben wir ja jeden Tag, ne? Ja. Im Kleinen, in der Küche haben Sie eben angesprochen. Ja. Aber eben auch dann nachher im Großen, ne? Wo es dann eben auch um Geld oder eben auch Sicherheit geht. Welche Problemlösungsstrategien gibt es denn für uns Menschen? Gibt es da Unterschiede pro Charakter oder pro Mensch oder wie ist das?
Also es gibt sicher unterschiedliche Strategien erstmal und ich glaube auch, es gibt eine gewisse Prädisposition bei Menschen, eher der einen oder der anderen Strategie zu folgen. Allerdings ist es häufig auch situativ unterschiedlich, weil es immer wieder erstaunlich, dass Menschen beispielsweise in ihrem privaten Bereich, ich bleibe mal bei Haushalt und Küche, anders agieren als in ihrem Hobbybereich, anders agieren als in ihrem beruflichen Bereich. Ja. Habe einen Kollegen, der ist Sicherheitsbeauftragter, der ist exakt pedantisch auf der Arbeit und wenn ich da nicht den Handlauf benutze, wenn ich die Treppe hochgehe, dann werde ich darauf aufmerksam gemacht. Also er ist sehr, sehr gut und sehr motiviert und auch sehr wissend. Privat betreibt aber eine Risikosportart, ja. Also der macht hier so Downhill-Fahren mit, ich meine, er hat schon einen Helm auf, aber der fällt auch viel, ja. Der kommt eigentlich in der Regel mit gebrochenen Fingern und blauen Flecken wieder. Das heißt, die Herangehensweise ist immer auch abhängig vom Kontext, ja. Das ist so der eine Punkt. Sicher auch ein Stück weit von der Persönlichkeit. Es gibt sicher eher Ängstliche, die ein bisschen anders rangehen als Leute, die sagen, machen wir erstmal irgendwas, wird schon kaputt gehen und dann sehen wir weiter. Aber da sind wir auch schon bei den Strategien. Also ich glaube, die Strategie, die wir alle gerne verwenden, weil es die einfachste ist, ist das Leugnen, nicht? Zu sagen, okay, das ist gar kein Problem, ja. Also okay. Sehe ich nicht, ja.
Echt, ist
oder,
das schon?
Oder Leugnen im etwas erweiterten Sinn, ja, das ist schon, aber das wird sich schon wieder schütteln. Oder ja, so groß ist das Problem auch nicht. Oder eben
also die Erkenntnis des Problems ist das erste Problem. Also
genau. Erkennen, dass es ein Problem, dass das Problem ein Problem ist, im Sinne von, dass da etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte.
Ja, spannend.
Und da haben Sie recht, möglicherweise erkennen es manche Menschen gar nicht, ja, dass es überhaupt ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass wir doch relativ häufig erkennen, dass da potenziell ein Problem ist, es aber leugnen. Im Sinne von, sehe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Oder eine Variante davon, die Verantwortung eben woanders hinschieben. Mhm. Also not my business, bin ich nicht zuständig, dafür gibt es besser Bezahlte, dafür gibt es Wissendere, dafür gibt es Strukturen, Prozesse. Sie kennen das aus dem Arbeitsschutz, wer ist dafür zuständig, wenn er ein Safety-Problem sieht? Nicht der Arbeitsschützer, sondern derjenige, der das Safety-Problem sieht, nicht? Der hat es zu benennen und zu melden. Aber jetzt
so, in der Theorie.
Genau, so in der Theorie.
Bei wem klingelt das Telefon?
Genau. Also ich erinnere mich, ich war in einer großen Firma, da ist interessanterweise tatsächlich der in der Geschäftsführung Zuständige für den Arbeitsschutz, ist früh morgens auf einer Eisfläche ausgerutscht und hat sich schwer verletzt tatsächlich. Dann ist der Sache nachgegangen. Da sind Dutzende von Leuten an dieser Eisfläche vorbeigegangen und haben gesehen, dass es da glatt ist. Keiner hat es gemeldet, es wird kein Schild aufgestellt, es wird nichts dagegen getan, ja, weil jeder gesagt hat, naja, macht der Hausmeister, ja, oder wird schon einen geben, der hier irgendwie streut oder sowas. Also in der Theorie sind wir alle Safety-Beauftragte, aber nicht jeder nimmt diese Rolle an. Und so ist es eben generell beim Problemlösen. Wir versuchen es erstmal zu vermeiden, entweder durch Ignorieren oder Abschieben der Verantwortung. Dann eine Variante davon ist natürlich das Abwarten, wird sich schon wieder schütteln, wird schon wieder irgendwie. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie tatsächlich erfahren Sie in diesem Bereich sind. Ja, also wenn Sie das Thema kennen, dann werden Sie natürlich sagen, okay, ich weiß, wie man hier mit Eisplatten umgeht. Da stelle ich erstmal ein Schild auf und dann wird gestreut und dann wird weggeräumt. Wenn Sie es nicht sind, dann oftmals der erste Schritt beim Problemlösen Information. Also was muss ich überhaupt wissen? Welche Informationen gibt es dazu? Und schrittweise. Und beim tatsächlichen Erarbeiten, dann, ich glaube, da gibt es sicher tiefe Persönlichkeitsunterschiede, wie ich mich tatsächlich handelnd dem Problem nähere. Es gibt sicher eher den Typ, der eher so auf Informationen ausprobieren, überlegen, zu Rate ziehen, also eher analytisch rangeht und spät handelt, ja, weil er sagt, ich muss erstmal, ich sag mal vereinfacht, ich muss erstmal alles wissen, bevor ich überhaupt sinnvoll handeln kann.
Ja.
Und den anderen Typ, der sagt, da gibt's so viel, was ich wissen müsste, das kann ich eh nicht alles wissen, ich handle erstmal. Also ich tue erstmal und dann sehe ich, was passiert und an der Stelle mache ich weiter. Also so ein bisschen den Macher und den Analytiker oder die Macherin und die Analytikerin, da gibt es sicher Persönlichkeitsunterschiede und beide haben oftmals recht, ja, im Sinne von, natürlich macht es Sinn, nicht sofort zu handeln, natürlich kann ich nicht alle Informationen haben, oftmals läuft uns ja auch die Zeit weg, ja, und dann ist immer die Frage, ist es jetzt besser zu handeln und macht möglicherweise was falsch oder ist es besser nicht zu handeln, macht vielleicht auch etwas falsch, weil ganz abstrakt ist nicht handeln ja auch eine Handlung. Das Unterlassen einer Handlung ist eben auch eine Handlung. Es fühlt sich nur psychologisch so an, als wäre ich nicht beteiligt. Aber wenn ich eben handeln müsste, ja. dann ist es eben auch eine Handlung. Ja, und diese Problemlösestrategien variieren dann vom Hintergrundwissen. Kenne ich mich in dem Bereich ein bisschen aus? Ist das Problem dynamisch? Ist es komplex im Sinne von vernetzt? Ist es zeitdynamisch beispielsweise? Dann variieren die Strategien, die man anwenden kann. Da gibt es ja eine reichhaltige Literatur, was man so tun sollte bei solchen Problemen. Wenn man sich tatsächlich anschaut, was Menschen in der Regel tun, ist es eher einfach. Ja, also Versuch-Irrtum ist eine der ganz beliebten Strategien. Und wenn man das ernsthaft sieht, ist das wissenschaftliche Experiment halt auch die Verfeinerung der Versuchs-Irrtums-Methode.
Ja.
Was wir heute natürlich haben, ist, dass wir auch diesen Versuch-Irrtum etwas abmildern können, indem wir Simulationen nutzen, indem wir die Dinge im Kopf mal durchspielen, mit Kollegen besprechen und so weiter. Aber das intelligente Ausprobieren ist sicher eine der ganz, ganz zentralen Problemlösemethoden. Wenn Sie in die Literatur schauen, gilt der Analogieschluss so als eine der Königswege der Problemlösetechniken. Das heißt zu sagen, okay, ich hab hier eine Produktionsmaschine, ich weiß nicht genau, wie die genau funktioniert, aber ich weiß, wie man Kuchen herstellt. Ja, da brauche ich Energie, da brauche ich Material, da brauche ich Arbeitskraft. Da muss ich gewisse Vorsichtsmaßnahmen einlegen, damit ich mir nicht die Finger am Ofen verbrenne. Und das übertrage ich jetzt hier auf mein Produktionssystem. Schau, wo kommt die Energie her? Wie viel Personen, Monate brauche ich und so weiter. Also dieser Analogieschluss aus Bekanntem auf Neues zu schließen und dann Teile dort zu überprüfen, ist sicher eine der vielen Möglichkeiten. Aber ich glaube, von Polya, glaube ich, gibt es eine Sammlung mit vielen Dutzenden oder Hunderten Problemlösemöglichkeiten. Aber wie gesagt, ausprobieren, okay,
das ist
sicher der üblichste Weg. Ja.
Jetzt ist es ja in der Vergangenheit natürlich auch nicht immer gut gegangen, ne? Sondern es gibt da ja auch viele großtechnische Katastrophen, auf die wir heute zurückblicken können oder müssen, wo, und das haben Sie gerade schon angesprochen, wo eben auch 80% irgendwie eine menschliche Handlung ursächlich war für diese Katastrophe. Ja. Was können wir denn, also woran hat es gelegen auf der einen Seite, ne? Also was sind eben dann auch vielleicht so die Bedingungen, Sie hatten es eingangs schon mal so ein bisschen erwähnt, auch was dann manchmal schief geht zwischen Erwartungshaltung und das, was der Mensch dann nachher tut. Gibt es da auch Muster, wo man sagen kann, so da kommt es eben dann auch relativ häufig vielleicht auch zu einem, ich sag mal, Fehler auch. Was können wir daraus lernen aus den großtechnischen Katastrophen?
Ja, also es hat natürlich immer wieder unterschiedliche Ursachen, auch im psychologischen Bereich, sage ich mal, und auch eine Kombination. Was fast immer eine Rolle spielt, sind Kommunikationsfehler.
Okay.
Nicht die richtigen reden mit den richtigen Leuten, beziehungsweise es wird nicht über das Richtige geredet oder es werden viel zu häufig Dinge angenommen im Sinne von, das weiß der. Ich war vorletztes Jahr bei einer Firma, die haben einen Unfall analysiert. Und da muss man sagen, der Unfall ist nur deswegen passiert, weil man einer Person nicht gesagt hat, hier musst du das so und so machen, weil alle gedacht haben, der weiß das, ja. Er hat es halt nicht gewusst, ja. Das heißt also, Kommunikation ist sicher eine sehr häufige Ursache, die fast immer mitschwingt. Was Sie in Betrieben ja sehr häufig haben, Sie haben veränderte Technik, aber die Dokumentation wird nicht nachgeführt. Sie haben zwar eine neue Dokumentation, aber die Arbeitsanweisungen werden nicht nachgeführt. Die Arbeitsanweisungen sind zwar neu, aber das Training oder die Schulung auf die Arbeitsanweisungen wird nicht nachgeführt. Oder die Dinge passen nicht zusammen. Ja, Sie haben Arbeitsanweisungen, die passen gar nicht zu dem, was Sie da auf der Werkbank liegen haben. Oder Sie haben ein Training, was nicht zu den aktuellen Dokumenten passt. Also da haben Sie oftmals, dass diese, also nicht nur die Kommunikation, wir beide reden miteinander, sondern auch diese vermittelte Kommunikation Arbeitsanweisungen, über Bedienungsanleitungen, über Handreichungen, was auch immer, funktioniert oftmals auch nicht. Die Industrienorm ISO 9241, das ist die Norm, die sich mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle im weitesten Sinne beschäftigt. Also wie muss eine Schnittstelle so gestaltet sein, dass sie ergonomisch, usable, vernünftig bedienbar ist. Die formuliert verschiedene Prinzipien und ein Prinzip, was sie formuliert, halte ich für sehr zentral, weil es eine der zentralen auch Ursachen sind, die wir gerade mit komplexer Technik haben. Das ist die Erwartungskonformität. Verhält sich das System so, wie der Benutzer erwartet, dass sich das System verhält? Wir hatten vor 3 oder 4 Jahren die Unfälle der neu gestalteten 737 Max von Boeing. Die ist zweimal, glaube ich, abgestürzt, bevor man sie dann tatsächlich aus dem Betrieb genommen hat. Was war da eines der zentralen Punkte? Man hat die Flugeigenschaften, im Wesentlichen, glaube ich, das Trimverhalten dieses Flugzeugs geändert, ohne es dem Piloten zu sagen. Das heißt, die Maschine hat sich anders verhalten, als die Piloten es erwartet haben, dass sie sich verhält. Und diese Erwartungsbrüche sind eine der ganz zentralen Faktoren. Die Situation ist nicht so, wie wir erwarten oder wie denken, dass sie sind. Das System verhält nicht so. Eine der frühen Unfälle, wo man das eigentlich erst so angefangen hat, diesen Human Factors zu untersuchen, weil die 86er Jahre waren ja die 1986er Jahre, da waren relativ viele großtechnische Unfälle. Und ich will nicht sagen die Geburtsstunde des Themas Human Factors, aber dort wurde es doch sehr massiv dann auch in den Unfallberichten gemacht. Ich glaube, dass der Begriff Sicherheitskultur ist damals in den Berichten überhaupt erstmals aufgenommen worden als Ursache oder fehlende Sicherheitskultur. Und bei Tschernobyl war es im Grunde ähnlich, nicht? Man konnte eben zeigen, dass die Operateure ein falsches Lagebild hatten. Die dachten, das Kernkraftwerk ist in einem anderen Zustand, als es tatsächlich war. Und sie haben halt aufgrund von ihren mentalen Modellen, auch von ihrem Lagebild, von ihren Erwartungen agiert. Und das hat eben nicht zur Situation gepasst. Und das wird immer komplexer, weil die Kompliziertheit, die Komplexität und auch das Eigenverhalten von Maschinen, da wird immer mehr Intelligenz eingebaut, irgendwann werden die auch mit KI gefüttert werden, das heißt, deren Verhalten wird immer schwerer vorhersehbar. Ein Freund von mir ist Pilot und der fliegt auch Airbus und er sagt, ein klassischer Pilotenwitz von Airbus-Piloten ist die Frage, sagt der eine Pilot zum anderen, was macht sie denn jetzt? Also die Maschine, was macht sie denn jetzt? Das hat sie ja noch nie gemacht. Und das sind die letzten beiden Sätze, die er sagt. Weil diese Komplexität der Technik selbst für professionell und Hochtrainierte oftmals nicht erlaubt, vorherzusagen, ist das, was das System jetzt tut, ist das das, was es eigentlich tun soll? Ist es erwartungskonform? Ist es ein Fehler? Entdecke ich überhaupt, dass es sich anders verhält? Oder was ja immer mehr dazu kommt, ist es ein Hackerangriff, ja, also ist es eine Security-Verletzung. Das überhaupt zu erkennen, wird immer schwieriger, weil das Systemverhalten so reichhaltig ist. Und dann angemessen zu reagieren, wird halt auch immer schwieriger.
Und hängt das dann damit, also haben wir dann in dem Moment, wo es anders ist, also nicht erwartungskonform, haben wir dann eine Chance oder hätten wir rein theoretisch eine Chance, aus diese Situation wieder zu retten? Oder ich sag mal, kommen dann auch so Faktoren mit rein, dass wir dann in Unsicherheit sind, vielleicht auch dann unüberlegte Handlungen machen, die dann vielleicht nicht die richtigen sind? Also ich meine, dass sich Dinge anders verhalten als wie erwartet, kommt ja vor im Leben. Und wir versuchen das ja zu reduzieren, aber was können wir eben auch vielleicht dann dazu tun, den Menschen die Kompetenz zu vermitteln in Situationen, wo es sich anders verhält als erwartet, richtig zu agieren, falls es dieses richtig gibt.
Oder gibt es? Also eigentlich können das die Menschen ganz gut und man muss ja zu den 80%, die wir vorhin nannten, 80% der Ursachen für Unfälle sind direkt oder indirekt auf menschliches Verhalten oder menschliche Fehler zurückzuführen. Das ist ja relativ gut belegt, weil sie Unfallanalysen und Voice-Recorder und Datenrekorder auswerten können. Wo es nicht so gut belegt ist, ist in der Frage, wo keine Unfälle passiert sind, also Near Misses oder Beinahe-Unfälle. Mhm. Aber auch bei den Beinahe-Unfällen, die analysiert worden sind, finden sie auch, dass der überwiegende Anteil der Gründe, warum ein Beinahe-Unfall nicht zum Unfall geworden ist, auch im menschlichen Verhalten liegt. Also irgendeiner hat beherzt zugegriffen, hat intelligent gehandelt. Ob das jetzt nur auch 80% sind, wie gesagt, da ist die Datenlage nicht so gut, weil Near Misses eben nicht so häufig und so gut untersucht werden wie Unfälle. Aber auch da ist es jedenfalls der überwiegende Anteil. Das heißt, wir können eigentlich konstatieren, Menschen können das. Die können eine kritische Situation retten. Und wenn man sich anschaut, was sind die Mechanismen und was könnten wir möglicherweise verstärken, kommen wir zu einem, ja, wie soll ich sagen, Problem der Organisationen, weil sie, wenn sie ein sicherheitskritisches System haben, schreiben sie ihrem Mitarbeiter, ihrer Pilotin, ihrem Operateur, ihrer Systembedienerin, was auch immer, relativ genau vor, was sie wann zu tun hat, weil sie vorher gesagt haben, wenn dieses Verhalten so gemacht wird, wenn ich einen Landeanflug so mache, wenn ich die Produktion so hochfahre, dann ist das effizient und sicher oder sicher und effizient. Für die Unfallsituation brauchen Sie aber genau diese Person, der Sie vorher gesagt haben, wir wollen, dass du dich immer an unsere Regeln hältst. Im Störungsfall wollen Sie aber den Problemlöser haben. Da wollen Sie die Kollegin haben, die sagt, ja, die Regeln sind so, aber die passen jetzt nicht auf die Situation, weil irgendein Faktor ist anders. Ja? Also wir werden diese Welt nie 100% in Regel machen und Unfälle sind oftmals so, dass irgendwas halt nicht so ist wie geplant. Und das heißt, Sie brauchen jemanden, der sich über die Regeln hinwegsetzt.
Was ja völlig konträr zu dem ersten Teil ist.
Genau, also er muss genau das tun, was man ihm gesagt hat, tue es nicht, ignoriere die Regeln. Wenn Sie sich an die Landung des Piloten Scully vor, weiß nicht, 10 Jahren auf dem Hudson erinnern, der hat sich gegen die Regeln gewendet. Ja, also die eiserne Regel ist, man kann kein Verkehrsflugzeug wassern. Ja, das geht nicht. und er wurde hinterher dafür auch relativ angegangen, weil er gesagt hat, nein, du hast Glück gehabt und so weiter. Aber er hat sich gegen die Regeln gewendet und ist trotzdem gewassert und gut, da ist es jetzt gut gegangen. Aber das heißt, wir brauchen denjenigen, der in der Situation sowohl, wie soll ich sagen, fähigkeitsmäßig in der Lage ist, das zu übersehen oder zu bewerten, was hier getan werden müsste, warum die Regeln möglicherweise jetzt hier nicht funktionieren. Wir brauchen auch jemanden, der sich traut. Denn wenn Sie sich in so einer Situation gegen die Regel anwenden und alles geht gut, dann sind Sie der Held, dann sind Sie die Heldin, nicht? Dann haben Sie die Maschine gewassert und 165 Menschen das Leben gerettet. Wenn Sie sich gegen die Regel verhalten haben und es geht schief, dann sagt jemand, blöd, ja, hättest du dich mal an die Regel gehalten. Also das heißt, da hängt ja viel dran, wenn ich mich nicht regelkonform in so einer Sondersituation verhalte. Das heißt, es braucht die Expertise, dass ich es überhaupt kann. Es braucht aber auch, ja, die Kultur, das Commitment der Organisation, dass man es den Leuten auch zutraut. Ja, und da wird es eben schwierig, diese Balance zu finden zwischen verhaltlich regelkonform, damit dieser Prozess hier sicher und effizient funktioniert. Sei aber bitte der kompetente Problemlöser, wenn es mal schief geht. Und ich glaube, es würde schon helfen, wenn wir an vielen Arbeitsplätzen den Leuten oftmals nicht so viel durch Automatisierung abnehmen würden. Ja, Automatisierung ist natürlich fein, macht das Leben insgesamt sicherer, macht es einfacher. Aber es hat zwei Konsequenzen. Zum einen brauchen wir weniger Personal. Das heißt, im Schadensfalle haben sie einfach weniger Hände. Ich erinnere mich an einen Fall, den wir auch analysiert haben, kam es zu einem Brand in einem Krankenhaus. Und das Ganze lief deswegen extrem klimpflich ab, weil der Brand genau zur Schichtübergabe stattgefunden hat. Sie hatten einfach doppelt so viele Leute da, ja. Und jeder konnte was tun und es waren genügend Leute da, die gucken, machen, tun konnten. Wäre der irgendwie 2 Stunden früher oder 1 Stunde früher oder später eingetreten, wäre es wahrscheinlich tatsächlich weniger gut verlaufen. Also das heißt einfach, Menschen, die was tun, die nachdenken können, helfen oftmals, ja. Aber die nehmen wir aus den automatisierten Systemen heraus und wir nehmen die Kompetenz heraus, ja. Weil wir sagen, naja, gut, dieses Flugzeug fliegt ja hier eh mit Autopilot und kann im Grunde allein starten und landen. Lieber Pilot, du brauchst das nicht, ja. Das heißt, dort, und daraus entsteht die paradoxe Situation. Je mehr automatisierte Systeme wir haben, desto mehr müssen wir eigentlich die Leute trainieren, mit diesem System umzugehen, weil das Training on the Job findet kaum noch statt. Weil
Ja.
die Anlage wird eben vom Computer gefahren, das Flugzeug wird vom Autopiloten gesteuert. Wir in unseren Autos haben ja auch immer mehr Assistenten, ja. Also ich muss ja gar nicht mehr darauf achten, Abstand zum Vordermann zu halten. Das macht ja irgendein Assistent, ja. Und also man sieht das ja sehr schön, welche Folgen das hat. Also wenn Sie heute einem 13, 14, 15-Jährigen einen Shell-Autoatlas auf den Schoß legen und sagen, bitte navigiere mich mal von Frankfurt nach Paris, das wird nicht funktionieren, ja, weil
Der wird sich erst mal
der
fragen,
nicht
dass das
anders
völlig
als Google
unnötig
sagt, links,
ist.
rechts, geradeaus, du bist da, ja. Das heißt, wir verlieren Fähigkeiten, die wir im Normalbetrieb ja auch nicht brauchen, aber die wir im Stressbetrieb, im Unfallbetrieb, in Ausnahmesituationen dann das brauchen. Also Fähigkeiten aufbauen und erhalten, eine Atmosphäre dessen, ja, bitte übernimm auch Verantwortung, wenn es nicht so funktioniert wie geplant, die Firma steht hinter dir, ja. Und eben aber auch die Möglichkeiten schaffen. Allein die Zugriffsmöglichkeiten. Sie haben manchmal gar nicht mehr die Zugriffsmöglichkeiten, ja. Also Sie kennen das Google Car, da gibt es gar kein Lenkrad mehr. Da könnten Sie gar nicht mehr eingreifen. Also ist die Frage, wie viel Zugriff, manuellen Zugriff erlaube ich noch durch die Operateure, durch das Bedienpersonal und was ist gar nicht mehr möglich, weil das System so gekapselt ist. Ja. Also ich denke, es gibt Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn man sich diese Beinaheunfälle anschaut, dann sind es genau solche Leute, die wussten, was sie tun, die beherzt zugegriffen haben, die vielleicht einer Atmosphäre waren, dass man auch sagte, ja, wir wollen eben auch unterstützen, dass du dich unter bestimmten Bedingungen, und ich gebe zu, das ist extrem schwer zu definieren, zu trainieren, wann will ich, dass derjenige regelkonform handelt, wann will ich, dass er sich ja im Grunde auch regelkonform, aber im Sinne einer übergeordneten Regel, Sicherheit ist halt das oberste Gebot, seine normalen alltäglichen Regeln bricht. Ja,
ja, total. Und da kommen ja noch ein paar andere Faktoren auch dazu, ne, dass wir uns heute viel, viel weniger auch vielleicht mit dem Arbeitgeber identifizieren. Ne? Ja. Auch viel, viel schneller einen Arbeitgeber wechseln, als wenn das meine, ich sag mal, Schicht ist, mit der ich jetzt 20, 25 oder 30 Jahren zusammenarbeite, habe ich dann natürlich eine ganz andere Bindung zu.
Ja.
Und vielleicht dann auch beherzt zuzugreifen und das Problem aus, ich sag mal, gesundem Menschenverstand irgendwie zu lösen, als dann vielleicht zu sagen, ja, weiß ich nicht. Das ist ja spannendes Thema.
Ja, ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, ich glaube, es hängt ganz ursächlich daran, dass die Menschen überhaupt erstmal sowohl die fachliche Kompetenz brauchen und eben nicht mehr einfach nur noch Überwacher sind an der roten und grünen Lampe, sondern auch die fachliche Kompetenz brauchen. Aber eben auch, und da kommen dann wieder die Sachen, die ich so erforsche, die Problemlösekompetenz. Ja, das ist etwas, was die Luftfahrt in den 80er Jahren gelernt hat. Wir müssen unsere Piloten nicht nur das Fliegen beibringen, sondern im Rahmen dieses CRM, Crew Resource Management, auch die sogenannten Non-Technical Skills, die müssen die genauso lernen, die müssen genauso prüfen, die müssen sich genau jährlich einer Prüfung unterziehen. Kommuniziere ich richtig? Sage ich rechtzeitig Stopp? Bin ich in der Lage, in der Hierarchie oder gegen die Hierarchie Probleme anzusprechen? Das müssen die genauso nachweisen, wie ihre Fähigkeit, eine Maschine zu fliegen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Und ich glaube, davon profitieren auch andere oder werden andere Branchen profitieren. Man sieht es ja immer wieder. Also das heißt, einzelne Betriebe, einzelne Organisationen machen das, weil die Organisation oder der jeweilige Geschäftsführer, was auch immer, denkt, das ist wichtig. Aber es ist nicht notwendig, also branchenweit im Sinne eines Branchenstandards oder möglicherweise sogar einer gesetzlichen Vorgabe, dass dort auch eben so ein Art Crew Resource Management quasi verbindlich stattzufinden hat. Ja. Ich glaube, es würde helfen, weil es eben diese beiden, zwei der zentralen Probleme, die ich genannt hatte, adressiert noch andere Sachen, aber vor allem die Frage der Kommunikation, also richtig zu kommunizieren, überhaupt zu kommunizieren, auch Unsicherheit zu kommunizieren und die Überprüfung der Erwartungen, ja, also ist das, was ich jetzt hier meine zu tun, ist das tatsächlich, wie die Situation gestaltet ist, muss ich das hinterfragen, muss ich nochmal eine Information einbeziehen, muss ich nochmal einen gedanklichen Reset machen und nochmal ganz frisch auf die Situation schauen, weil ein Problem von fachlicher Expertise ist ja, dass Experten notwendigerweise konservativ sind, also nicht im Sinne politisch, sondern im Sinne von kenne ich schon, weiß ich schon, haben wir alle schon gesehen und so manchmal Neuartigkeit nicht erkennen, ja, und da dann nochmal zu sagen, okay, ein Perspektivenwechsel, auch derjenige, der vielleicht keine Ahnung hat hier von dieser Maschine, vielleicht auch keine Ahnung hat, der vielleicht stellt er die richtigen Fragen, ja. Also so ein bisschen,
Ja.
manchmal zu auch über zu überlegen, was würde meine Großmutter jetzt hier dazu sagen, die vielleicht keine Ahnung hat von dem, was ich tue, aber warum würde die sich wundern? Und dann mal selbst anfangen nachzudenken, was könnten so Faktoren sein?
Ja. Super, super spannendes Thema. Vielleicht können wir noch mal eine zweite Podcast-Folge irgendwann aufnehmen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr drin.
Ja, da kann man noch einiges sagen. Mich beschäftigt es und nicht nur mich
Ja.
beschäftigt es ja schon ein ganzes Arbeitsleben, ja.
Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren heute für diese Podcast-Folge. Total spannend. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal, ja, gerne auch nochmal eine zweite Podcast-Folge zu aufnehmen. Ich wünsche Ihnen natürlich für sowohl die Tätigkeit an der Hochschule, auch natürlich dann im Rahmen der Akademie weiterhin viel Erfolg, dass Sie dann auch, dass wir da noch viele Schritte in die richtige Richtung machen. Dankeschön, dass Sie da waren.
Gerne, ja. Vielen Dank für das nette Gespräch und für Ihre Moderation und Ihre Fragen. Und ich glaube auch, dass wir zu diesem Thema das eine oder andere noch finden, wo wir nochmal drüber reden können. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch
Dankeschön.
alles Gute.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.